ISIS Ains US Indonesia Society or the ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 22. Juni 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Sri Unun, Nunu Nursiah, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident besichtigte Projekt der Landebank am Flughafen Soekarno-Hatta. Vizepräsident sagte, die parallele Wahl Pilkada 2018 wird reibungslos stattfinden. Indonesischer Botschafter ist der beste Botschafter in Südkorea. Indonesien rief Südkorea auf, die Zusammenarbeit im Fischereibereich zu stärken. Zwei Auszeichnungen für Indonesien von chinesischer Tourismusmesse. Leistung der Indonesian Swimmer bei internationaler Schwimmmeisterschaft in Singapur. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am 21. Juni 2018 das Projekt der Landebahn und des Taxiweges im Terminal 3 des Flughafens Soekarno-Hatta in Jakarta besichtigt. Dabei wurde der Präsident vom Direktor der Flughafenverwaltungsfirma Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin und vom Direktor der Firma PT Pembangunan Perusahaan Lukman Hidayat begrüßt. Nach der Meldung von Kompas.com sagte Muhammad Awaluddin, dass die gebaute Landebahn die dritte im Terminal 3 des Flughafens Soekarno-Hatta sei. Präsident Joko Widodo gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass es durch den Bau dieser Landebahn keine Warteschlange für Flugzeuge mehr gebe, die landen und starten wollten. Denn durch den Bau dieser Landebahn werden sich die Flugkapazität von 81 auf 114 Flüge pro Stunde erhöhen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla zeigt sich optimistisch, dass die parallele Wahl der Gouverneur, Bezirksleiter und Bürgermeister Pilkada 2018 reibungslos durchgeführt werden kann. Diese Wahl wird am Mittwoch, den 27. Juni 2018, stattfinden. Nach der Meldung von Kompas.com sagte Yusuf Kala am Donnerstag, den 21. Juni 2018, im Vizepräsidentenpalast in Jakarta, dass diese Wahl aufgrund des Prinzips der allgemeinen Wahl frei und geheim durchgeführt werde. Vizepräsident Yusuf Kala ruft ebenso die Seiten auf, die bei der Wahl nicht gewinnen würden, dem Verfassungsgericht ihre Niederlage vorzulegen, wenn sie mit dieser in der Wahl nicht zufrieden sind. Es gebe eine Regel, dass nur eine Differenz von mehr als 2% bei dem Verfassungsgericht eingereicht werden könne, erklärte Yusuf Kala weiter. Der indonesische Botschafter in Südkorea, Umar Hadi, erhielt eine Auszeichnung von südkoreanischer Regierung als besten Botschafter in ganz Südkorea des Jahres 2018. Es ist die Auszeichnung für seine Bemühungen zur Förderung der Beziehungen beider Länder. Umar Hadi teilte am Donnerstag, den 21. Juni 2018, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass er, Allen Steben, der indonesischen Botschaft in Seoul, die Auszeichnung widme, die hart disziplin gearbeitet haben, um alle diplomatischen Aufgaben besser, wirksamer und progressiven Weise durchzuführen. Die Auszeichnung fand am Donnerstag, dem 21. Juni 2018, im südkoreanischen Parlamentsgebäude in Seoul statt. Botschafter Umar Hadi hat für den Schutz, die Gesundheit und die Befähigung von 36.000 indonesischen Gastarbeitern in Südkorea beharrlich gekämpft. Einer der Ausschussmitglieder, Yeo Hong Il, sagte, Umar Hadi sei ein gutes Beispiel für die anderen Botschafter in ganz Südkorea, vor allem für die Länder, die ihre Wanderarbeiter nach Südkorea entsenden. Bei dem 22. Treffen zwischen ASEAN und Südkorea, das am Donnerstag, den 21. Juni 2018 in Seoul stattfand, betonte Indonesien, wie wichtig der Fischereisektor für die Zukunft ist. Außerdem rief Indonesien die anderen ASEAN-Länder und Südkorea auf, zusammenzuarbeiten, um vor verschiedenen Herausforderungen zu stehen. Dies teilte der Leiter der indonesischen Delegation, den Generaldirektor für ASEAN-Zusammenarbeit im indonesischen Außenministerium innehat, Jose Tavares, am Donnerstag, den 21. Juni 2018, bei dem Treffen vor den Anwesenden mit. Jose Tavares sagte weiter, die zerstörte Seeumwelt und die Überfischung seien die Hauptherausforderungen, die wir durch die internationale Zusammenarbeit lösen sollten. Im Zufolge sollten die ASEAN-Länder und Südkorea durch den ASEAN-LED-Mechanismus zusammenarbeiten, um bessere Zukunft und die Nachhaltigkeit des Fischereisektors zu erreichen. Bei der Gelegenheit teilte Tavares die Verpflichtung der indonesischen Regierung im Fischereisektor auch mit. Der Wonderful Indonesia Stand erhielt bei der Internationalen Tourismusmesse Beijing International Travel Expo BITE 2018 zwei Auszeichnungen jeweils als populärsten Stand und als hervorragendsten Stand. Der Stellvertreter des Indonesian Tourismusministeriums, Vincentius Jemadu, sagte am Freitag, am 22. Juni 2018 in Jakarta in seiner schriftlichen Erklärung, dass die Auszeichnungen besseres Selbstvertrauen für die Indonesia Tourismusmarke Wonderful Indonesia bringen und Wonderful Indonesia glaubwürdiger machen werden. Vincentius Jemadu vertrat die indonesische Regierung, um die Auszeichnungen zu empfangen. Dabei sagte Vincentius Jemadu, dass diese Auszeichnungen Indonesien erleichtern werde, um die Marktdurchdringung zu machen. Die Tourismusmesse bei 2018 fand vom 15. bis 17. Juni 2018 in Beijing, China statt. Der Konzept des Wonderful Indonesia Pavillons war das traditionelle Boot von Süd-Sulawesi oder Kapal Finisi mit der traditionellen balinesischen Architektur und dem Replikat von dem Tempel Bentar als Eingangtor. Die Stellvertreterin des Indonesian Tourismus Ministeriums, Nia Niscaya, teilte der Presse mit, dass die Tourismusmesse bei 2018 ein richtiger Moment sei, um die Durchdringung des chinesischen Marktes zu stärken. Die Auszeichnung sei auch ein Beweis, dass die indonesische Marke Wonderful Indonesia in China schon bekannt sei. Das indonesische Jugend- und Sportministerium und der indonesische Schwimmverband entsenden ein Junior-Schwimmteam nach Singapur, um von 20. bis 23. Juni 2018 an der 14. Internationalen Schwimmmeisterschaft Neo Garden Singapur teilzunehmen. Außer Indonesien und Singapur als Gastgeber entsenden Australien, Indien, Thailand, Südkorea und Oman ihre Schwimmmannschaften zu dieser Meisterschaft. Am ersten Tag, dem 20. Juni 2018, ist es dem indonesischen Schwimmer Fadlan Aflah Prawira gelungen, im 800 Meter Freistil-Schwimmen eine Goldmedaille zu gewinnen. Außerdem erhielt Indonesien 2 Silbermedaillen, jeweils von dem 1500 Meter Damen Freistil-Schwimmen und von dem 800 Meter Herren Freistil-Schwimmen, die jeweils von der Schwimmerin Reza Kanya Dewi und dem Schwimmer Reza Prasetyo gewonnen wurden. Am 2. Tag, dem 21. Juni 2018, errang die indonesische Schwimmerin Vanessa Trecil Evato Anadia eine Goldmedaille im 100 Meter Brustschwimmen. Indonesien erhält auch eine Bronzemedaille von dem 100 Meter Schmetterlingsschwimmen. Die von der indonesischen Schwimmerin Azahra Permatahani gewonnen wurde. Bis Donnerstag, den 21. Juni 2018, sammelte die indonesische Schwimmmannschaft 2 Gold-, 2 Silbermedaille und eine Bronzemedaille. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.232,79 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.094,28 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.923 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt. Bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit beträgt 53%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Auf Wiederhören!
Show the world your eyes.
komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Pro-Israel verlassen die USA den Menschenrechtsrat, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, nachdem die USA vor einiger Zeit viele Länder mit der Verlegung ihrer Botschaft nach Jerusalem enttäuscht hatten, hat dieses Land unter der Führung von Donald Trump am Dienstag, den 19. Juni 2018, die internationale Gemeinschaft wieder erschrocken. Die US-Botschafterin in den Vereinten Nationen, Nikki Haley, gab bekannt, dass ihr Land sich entscheiden, den Menschenrechtsrat den Vereinten Nationen zu verlassen. Haley verurteilte, dass der UN-Menschenrechtsrat sich voreingenommen verhalten habe, vor dem Problem der traditionellen Alliierte der USA, Israel, zu stehen. Die USA kritisierten die Aktion der Mitglieder des UN-Menschenrechtsrates, da die USA sie für heuchlerisch halten. Dieser UN-Rat mit Sitz in Genf der Schweiz wurde im Jahr 2006 ins Leben gerufen, rief dazu auf, die Menschenrechte auf aller Welt zu schützen. Gemeinsam mit dem US-Außenminister Mike Pompeo wird Haley die Rücktritt der USA vom UN-Menschenrechtsrat verteidigen. Die USA haben den Anlass, dass der Aufruf der USA zur Reform nicht berücksichtigt werde. Beide sind aber beständig, dass die USA die Menschenrechtsveranstaltung für viele Länder weiter regieren. Den USA zufolge sei die Reform sehr wichtig, den ernsthaften Interessenvertretungsrat zu bilden und die Menschenrechte umzugehen. Die Bekanntgabe von Washington über den Rücktritt entstand, nachdem leitenden Beamten den US-Menschenrechtsrates die USA verurteile, da die USA die Kinder von Migranten aus ihren Eltern getrennt haben, nachdem sie aus Mexiko überquerten. Haley ist der Meinung, dass der UN-Menschenrechtsrat die Täter der Menschenrechtsverletzung geschützt habe, während der Aufruf der USA zur Reform nicht beachtet werde. Haley sagte dazu, der UN-Menschenrechtsrat sei voreingenommen, unfreundlich und eine Organisation gegen Israel, der seine Mission als Menschenrechtsschützer verletzt hat. Israel, der immer von den USA verteidigt wird, bedankt sich bei den USA für die Aufmerksamkeit. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu sagte, dass dies ein mutiger Beschluss. Dieser Danksagung wurde auf der Twitter am Mittwoch, den 20. Juni 2018, ausgerichtet. Die indonesische Regierung bedauert die Entscheidung der USA. Dem indonesischen Außenministerium zufolge sei der UN-Menschenrechtsrat ein multilaterales Kooperationsforum. Dabei hat die internationale Gemeinschaft sich verpflichtet, die Menschenrechte auf aller Welt aufrecht zu erhalten. Es ist ironisch, dass die USA, die immer als ein demokratisches Land und ein Menschenrechtsschützer betrachten, den UN-Menschenrechtsrat verlassen, da die USA ihre Alliierte Israel verteidigen möchte. In der Tat wurde dieser Rat gegründet, die Menschenrechte zu schützen. Man muss fragen, ob die USA noch passend seien, das Land, das die Menschenrechte aufrecht erhält, zu werden. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir über die historischen Ereignisse am 22. Juni wie folgt. Mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion unter dem Decknamen Unternehmen Barbarossa beginnt der bis Mai 1945 andauernde deutsch-sowjetische Krieg. Unternehmen Barbarossa war der Deckname des nationalsozialistischen Regimes für den Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 der den Deutsch-Sowjetischen Krieg eröffnete. Die darauf folgende Planung löste frühere Planstudien der Wehrmachtführung ab, die unter anderem Decknamen wie Otto und Fritz den Krieg gegen die Sowjetunion vorgesehen hatten. Sie zielte auf einen rassistischen Vernichtungskrieg zur Zerstörung des jüdischen Bolschewismus. Der gesamte europäische Teil der Sowjetunion sollte erobert, ihre politischen und militärischen Führungskräfte ermordet und große Teile der Zivilbevölkerung dezimiert und entrechtet werden. Mit dem Hungerplan, zu dem die Belagerung Leningrads gehörte, wurde der Hungertod vieler Millionen von Kriegsgefangenen und Zivilisten einkalkuliert und nach dem Generalplan Ost sollten groß angelegte Vertreibungen folgen, um die eroberten Gebiete anschließend zu germanisieren. Außerdem wurden Einsatzgruppen aufgestellt und ausgebildet, die hinter der Front Massenmorde an Juden begehen sollten. Zu all dem erteilte das NS-Regime seit März 1941 folgerecht widrige Befehle, die die Wehrmachtführung ihrerseits übernahm und weitergab. Die Schlacht von Okinawa war eine große Schlacht des Pazifikkriegs, die auf der Insel Okinawa von US-Marine und Armee gegen die kaiserliche japanische Armee ausgefochten wurde. Die erste Invasion von Okinawa am 1. April 1945 war der größte amphibische Angriff im pazifischen Theater des Zweiten Weltkriegs. Die 82-tägige Schlacht dauerte vom 1. April bis zum 22. Juni 1945. Nach einer langen Kampagne des Inselhüpfens planten die Alliierten Okinawa, eine große Insel, nur 550 Kilometer vom japanischen Festland entfernt, als Basis für Luftoperationen für die geplante Invasion der japanischen Heimatinseln. Der Kampf wurde im Englischen als Typhoon Austal und im Japanischen als Tetsu no Ame oder Tetsu no Bofu bezeichnet. Die Spitznamen beziehen sich auf die Heftigkeit der Kämpfe, die Intensität japanischer Kamikaze-Attacken und die schiere Anzahl der alliierten Schiffe und gepanzerte Fahrzeuge, die die Insel angriffen. Die Schlacht war eine der blutigsten im Pazifik mit ungefähr 160.000 Opfern auf beiden Seiten, mindestens 75.000 Verbündete und 84.166.117 Japaner, darunter Okinawa Okiswans mit japanischen Uniformen, 149.425 Okinawa wurden getötet, begingen Selbstmord oder verschwanden. Ein bedeutender Anteil der gesetzten Vorkriegs 200.000 lokale Bevölkerung. Die Jakarta Charta ist ein Entwurf zur Präambel der Verfassung der Republik Indonesien, der am 22. Juni 1945 von einer Sonderkommission des Untersuchungsausschusses zur Vorbereitung der Unabhängigkeit Indonesiens BPUPKI in Jakarta vorgelegt wurde. Das Dokument enthält die 5 Prinzipien der Pancasila-Ideologie, darüber hinaus aber auch eine Klausel, die die Muslime zur Einhaltung der Scharia verpflichtet. Dieser Zusatz, der auch als die 7 Wörter bekannt ist, wurde von der Kommission, die die Verfassung nach der Indonesischen Unabhängigkeitserklärung am 18. August 1945 endgültig festlegte und in Kraft setzte, allerdings wieder aus der Verfassung gestrichen. Während der 1950er Jahre, als die Verfassung von 1945 ausgesetzt war, forderten Vertreter der islamischen Parteien in Indonesien immer wieder die Rückkehr zur Jakarta-Charta. Sie betonten, dass sie das Ergebnis eines politischen Kompromisses zwischen nationalistischen und islamischen Delegierten im ersten Verfassungsgremium gewesen sei. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Das Industrieministerium unterstützt Klein- und Mittelständische Unternehmen bei der internationalen Batikmesse in Frankreich. Das indonesische Industrieministerium hat einige nationale Klein- und Mittelständische Batikunternehmen unterstützt, um an der internationalen Batikmesse mit dem Thema Indonesia Batik for the World im UNESCO Hauptquartier in Paris, Frankreich teilzunehmen. Einer der Teilnehmer ist Batik Azmia aus einem Unternehmen der Provinz Jambi, Sumatra, das den europäischen Markt betreten hat. Diese vom 6. bis zum 12. Juni stattgefundene Batikmesse diente dazu, die Anerkennung der indonesischen Batik als immaterielles Kulturerbe Indonesiens seitens der UNESCO seit Oktober 2009 zu feiern. Das sagte die Generaldirektorin für Klein- und Mittelständische Unternehmen des Indonesischen Industrieministeriums, Gati Wibawaningsih, in Jakarta. Die Durchführung dieser internationalen Batikmesse sollte dazu beitragen, der Welt die Kompetenz der Batikhandwerker und der Batikindustrie Indonesiens vorzustellen. Sie fuhrt, indonesische Batikprodukte werden schon an verschiedenen internationalen Messen angeboten und 100 Batiktüchter mit Premiumqualität aus verschiedenen Gegenden Indonesiens seien bei dieser Messe ausgestellt worden. Im Jahre 2015 verlieh das indonesische Industrieministerium für die Batikprodukte Azmia die Auszeichnung One Village, One Product in 3 Kategorien. Gati Wibawaningsih zufolge sei das Batikhaus Azmia ein typisches Beispiel Klein- und Mittelständischer Industrie, die mit der Anwendung klassischer Farbe und einzigartigen Motiven arbeitet. Unter ihnen gebe es insbesondere Motive von Batik Azmia wie das sogenannte Kapal Sangat, Tampuk Manggis, Bungo Keladi und Merak Ngeram. Der Unterschied zu anderen Batikprodukten liege in der Technik, die aus mehr als 6 Färbungsprozessen besteht. Dadurch könne man interessante Farben produzieren. Gatti Wibawaningsih erklärte weiter, dass die Batikindustrie eine wichtige Rolle in der nationalen Wirtschaft spiele. Als marktführend Beherrscher Indonesien den internationalen Batikmarkt und sei ein ebenso regionaler und nationaler Wirtschaftsbetreiber. Die Batikindustrie habe auch Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen und zu den Staatsdeficien beigetragen. Nach Angaben des indonesischen Industrieministeriums betrug der Exportwert 2017 mehr als 58 Millionen US-Dollar. Der Hauptmarkt ist Japan, die USA und Europa. Dies zeigt, dass die nationale Batikindustrie eine gute Konkurrenzleistungsfähigkeit auf dem internationalen Markt hat. Gati Wibawaningsih fufot, dass die Batikindustrie zurzeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen dominiert werde. Sie befinden sich in 101 Zentren in ganz Indonesien und könnten 15.000 Arbeitsplätze aufnehmen. Das indonesische Industrieministerium bemüht sich weiter darum, die Konkurrenzleistungsfähigkeit und die Produktivität der nationalen Batikindustrie zu verbessern. Zu diesem Zweck verbessere es unter anderem die Kompetenz sowie Qualität der Arbeitskräfte, der Produkte und die Standardisierung. Außerdem stelle das Ministerium Maschinen und Geräte zur Verfügung und fördere die Werbung und Messe. Das war das Programm Unser Indonesien.
Layanan sih di Vivat, Dekuns, Kultur, Undes Tourismus Indonesians im Program Undebares Indonesian Canon.
Wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Jetzt werden wir Sie dazu einladen, nach Atambua in Ostnusa Tenggara zu reisen, die Küste Teluk Gurita näher kennenzulernen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf über Livestream von news.id/German hören. Di Kuste Teluk Gurita liegt im kleinen Bezirk Kakuluk Mesak, etwa 18 Kilometer von der Stadt Atambua in Ostnusa Tenggara entfernt. Die Reise dauert etwa 30 Minuten. Dieser Golf diente schon seit der Zeit der Vorfahren als Hafen. Das Wasser des Meeres ist klar und die Wellen sind dort ruhig. Die Küste bietet weißen Sand und grüne Hügel im Umkreis an. Der Golf wird auch Kuit Namon genannt und ist ein guter Ort zum Angeln. Sie können an der Küste oder mit einem Boot zum See Konkas, der mit dem Golf Gurita verbunden ist, fahren und angeln. Musik. Zeit hat die Golf Gurita auch eine Geschichte. Man sagt, dass er damals Quit Namon genannt wurde und ein Naturhafen für den Handel war. Die Händler kamen größtenteils aus Asien sowie Europa und suchten Sandelholz wie auch Kerzen. Eines Tages kam ein Handelsschiff aus Spanien an, um Geschäfte zu machen. Bei der Transaktion wurde das Schiff plötzlich von einem riesigen Oktopus eingewickelt und versank. Das Wrack des gesunkenen Schiffes kann auf dem Meeresboden an dieser Stelle noch gesehen werden. Wenn Sie den Golfgurita besuchen, sollten Sie den gerösteten Mais und die Spezialität Akar 9 genießen. Sie werden von der Bevölkerung im Umkreis des Golfes verkauft. Außerdem können Sie dort Meeresfrüchte, die gebraten, gebacken und mit saurer und süßer Brühe verarbeitet werden, speisen. Es gibt dort einige Kiosks, die Souvenirs wie unter anderem Webtücher aus Belu, Statuen aus Sandelholz und so weiter verkaufen. Sie können dort ebenso Naturhonig kaufen. Im Umkreis des Golfes, Gurita gibt es noch keine Gasthäuser. Wenn Sie die Küste Teluk Gurita bereisen möchten, können Sie in der Stadt Atambua übernachten. Um dieses Touristenziel zu erreichen, können Sie aus der Stadt Atambua mit einem öffentlichen Verkehrsmittel wie unter anderem einem Mietmotorrad oder Auto fahren. Liebe Hörer und Hörer, das war unser Bericht über die Teluk Gurita Küste in Atambua. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesiens. Wir treffen uns wieder mit anderen interessanten Themen im gleichen Programm. Auf Wiederhören!
Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen informieren. Heute berichten wir über das Geburtstagsjubiläum von Jakarta. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Heute am 26. Juni feiert die Gesellschaft von Jakarta ihren 401. Jahrestag. zum ersten Mal werden die 1000 Insel bei Jakarta zum Schauplatz des Starts zu diesem Jahrestag. Die Veranstaltung wird dort abgehalten, um den Tourismus auf den Insel als eine der von der Regierung festgelegten nationalen Touristenregionen zu erhöhen. Der Beginn der Feierlichkeiten ist durch den Start der mit Lebensmittel gefüllten Schiffe für die Bewohner der Insel Seribu in Anwesenheit des Gouverneurs von Jakarta, Anies Baswedan, markiert. Der Vice-Gouverneur von Jakarta, Sandiaga Uno, sagte, dass die Insel Tidung aus den 1000 Inseln als Ort des Geburtstagsjubiläums von Jakarta ausgewählt wurde, um diese als neues touristisches Ziel zu fördern. Diese Promotion zielt darauf auf, Investoren abzulocken, die sie für den Bau von Unterkünften und Seetransportanbietern auf der Insel Seribu interessieren. Sandiaga Uno erwähnte, dass es eine Reihe von Aktivitäten in der Reihe der Jakarta-Jahrestage gebe, unter diesen eine rege Musikfestival und als Höhepunkt der Veranstaltung der Aquathlon. Sandi berichtete, dass es auf der Insel Tidung besar und Tidung kecil das sogenannte Gerebek Sampah Pantai, also die Freisetzung von Jungtieren und die Freisetzung von Fischsamen erfolgen würde. Diese Jubiläumsfeier hat als Motto Feier, Vorwärts und Glücklich. Was die Entwicklungsziele von Jakarta beschreibt und gemäß von der Vision und Mission der Provinzregierung von Jakarta, die vorgeschrittene Stadt mit glücklichen Menschen bezeichnen soll. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Erklärung des Jahrestages von Jakarta wird gleichzeitig in der gesamten Stadtverwaltung von Jakarta durchgeführt, nämlich im RPT Ramadu Sela in Central Jakarta, auf der Tomang Raya Straße in West Java, am Zee Sunter in North Jakarta, am Tabebuya Garden in South Jakarta, und in Banjir Kanal Timur in East Jakarta. Die Fire of Amtsbezirksebene wird in jeder Amtsbezirksregierung abgehalten. Zum Beispiel finden in Nordjakarta 61 Aktivitäten statt, um den 491. Jahrestag von Jakarta zu feiern. Eine von diesen ist das Ruderbootrennen am Suntersee. Der Suntersee wurde ausgewählt, um diese Region als prominentes Ziel der Jakarta-Regierung zu fördern. Neben der Freisetzung von Ballons wird es auch eine Einweihung der Suntersee-Festival in Schrift geben. Diese wird von dem Minister für Meeresangelegenheiten und Fischerei Susi Pujiastuti und von dem Vice-Governor von Jakarta, Sandiaga Uno, unterzeichnet. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Am 22. Juni 2018 feiert die Stadt Jakarta ihren 491. Jahrestag. Im Rahmen des 491. Jahrestages möchten wir Ihnen die Volkslieder aus Jakarta präsentieren. An Anfangs unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Kicir-Kicir, das von Henny Purwonegoro gesungen wird. Gute Unterhaltung. Das war Kicir-Kicir von Henny Purwonegoro. Dieses Lied ist ein volkstümliches Lied aus Jakarta oder Betawi. Das Lied Kicir-Kicir ist nicht nur in der Gesellschaft von Betawi, sondern auch in ganz Indonesien populär. Man singt dieses Lied oft bei internationalen Programmen. Die Lyrik in diesem Lied ist wie der Gedicht, eine Kultur aus Malaysia, geschrieben. Es erzählt über jemanden, der selbst und andere Personen sich unterhalten. Dieses Lied hat den Aufruf, immer sich freuen. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun ein anderes Volkslied aus Betawi mit dem Titel Jali Jali, das von Farid Harja und Lucky Reza gesungen wird. Viel Spaß dabei!
Jali.
Jali.
Aduh. Pergi tiada yang larang. Palinglah enak si orang hujan sayang sayang sayang. Kemana pergi? Kemana pergi tiada yang larang.
Di Sendung Der Stimme Indonesiens können Sie über Audio Streaming infonews.id/German.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10
ein nur
außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.